T-minus 15 seconds, and the sound suppression water system has been activated.
Okay.
We have a go for main engine start. Three engines up and ready. 3, 2, 1, 0. Booster ignition and liftoff of Discovery. Blazing a trail to scientific discoveries aboard space station.
Houston, Discovery, roll program.
Roger, roll, Discovery.
This is Mission Control Houston. Space Shuttle Discovery is rolling into a heads-down position, putting it on course for 51.6 degree, 136 by 36 statute mile orbit, and eventually the International Space Station. Throttling down to reduce stress on the shuttle as it travels through the area of maximum dynamic pressure. Discovery is already at an altitude of 4.7 miles or 26,500 feet. And traveling.
Discovery, go at throttle up.
Roger, go at throttle up.
Raumport Nummer 204, Kollateral.
Hallo und herzlichen Helikopter, herzlich willkommen zum 204. Komfort, den ich am heutigen Freitag, dem, was haben wir doch gleich? 9. April 2010 aufgenommen habe. Und nachdem ich nicht in jeder Teilfolge ein Motorflugzeug unterbringen konnte, musste ich den Helikopter ins Intro nehmen. Den habe ich bei recht sonnigem Wetter aufgenommen. Jetzt haben wir es übrigens.
It is 12:53.
Jawohl, ja. Und noch überhaupt gar kein Regen, der eigentlich angekündigt war. Egal. So, inhaltlich gibt es heute erstmal im Intro darf ich vorstellen, Shuttle Start STS 131 hat geklappt und hat mir so gut gefallen, dass ich den gleich ins Intro rein nominiert habe. Und für den Titel hatte ich dann das WikiLeaks Video collateralmurder.com mitgenommen und dahin nominiert. Ansonsten gibt es wieder die bekannte Aufteilung, zwei Teile Technik, zwei Teile Politik, ein Teil Tech, Space und was da sonst noch so in die Ecke gehören könnte. Und was ihr euch jetzt gerade genau auf die Ohren packt, das ist dann Teil 1 Politik, die erste Hälfte für diese Woche, in der sich erstmal die Kirche wieder versteckt, dann versteckt sich ein Afghani-Peng. Da sind drei Bundeswehr und fünf afghanische Leute getötet worden. Die drei Bundeswehrleute sind allerdings viel schlimmer in den Medien gewesen. Und ansonsten versteckt sich natürlich auch irgendwie wieder Zeug aus der Regierung mit da drinne. Kalik, 7 Grad, partly sunnige, nippige Greetings. Irgendwas klingt hier gerade komisch. Egal, es klingt sowieso alles komisch gerade. Die 7 Grad fühlen sich entweder an wie 3 oder wie 4. Wind macht entweder 17 oder 19 bis 26 km/h aus dem Westen. Partly sunny kann ich sogar bestätigen. Da ist blau, da sind Wolken. Und da sind unterschiedliche Richtungen, was ihr garantiert gehört habt. Ja, ja. So. Da bin ich dann wieder. Schnapp. Ist der Airplane Mode an? Hoffe ich zumindest, dass er Schnapp macht. Wenn jetzt iPhone plötzlich Schnappgeräusche macht, dann hat es den Lockscreen an. Das fände ich unpraktisch. Da hinten steht was, was Geräusche macht. Dann werde ich da wohl nicht dran vorbeigehen. So, dann hatte ich mir einfach mal Meldungen rausgesucht. Das war gar nicht so einfach. Von Freitag noch De Meiler Volk. Laut Heise, das Anfang Oktober 2009 in Friedrichshafen gestartete Pilotprojekt für die Bürger-E-Post De Mail ist am Mittwoch nach Einschätzungen des Bundesinnenministeriums erfolgreich abgeschlossen worden. Insgesamt haben sich den Angaben zufolge 812 Einwohner aus der Testregion beteiligt und eine De Mail-Adresse beantragt. Damit seien die Erwartungen leicht übertroffen worden. Ja, es hat überhaupt Leute gegeben, die das Zeug benutzen wollten. testen wollten. Das überrascht mich. Hochgerechnet auf ein Jahr würde man laut BMI von einer Beteiligungsquote von 2,75% der Bevölkerung der Stadt am Bodensee ausgehen können. 2%. Wie viel Geld wollen Sie da aus dem Fenster treten für? Na, also, ja, aber ja, in den Überlegungen für das Bürgerportalgesetz, das die Basis für einen bundesweiten Staat für Demail bilden sollte, vom Bundestag in der vergangenen Legislaturperiode aber nicht mehr verabschiedet wurde, sei man von einer Akzeptanzquote von 2% im ersten Jahr ausgegangen. Der Statistik nach nahmen auch 40 Unternehmen, Kammern und Behörden unterschiedlicher Größe an der Testphase teil. Das entspricht laut Hochrechnungen des Innenministeriums 400 weiteren Pilotierungspartnern. Zuvor hatten schon Vertreter der Beteiligten Provida GMX, wie spricht man GMX eigentlich richtig aus? Wiebde, was im Wesentlichen genau dasselbe ist, und Deutsche Terrorcom sowie Behörden und eingeschlossene Firmen auf der CeBIT ein positives Fazit der Feldstudie gezogen. Laut einer Nutzerumfrage würde 89% der Dumail-Tester den Dienst gern weiter nutzen. Datenschützer hatten dagegen jüngst angemahnt, dass beim Dumail-Angebot bezüglich der Schaffung von Rechtsregeln und der Infrastruktur noch viel getan werden müsse. Ja, zum Beispiel muss mal irgendwo offiziell drin stehen, dass jede Mail dem Bundesinnenministerium und angeschlossenen Behörden vorgelegt wird. Aber hey, jetzt habe ich nur noch 2 Balken Akku. So, dann ging die ganze Kirchengeschichte natürlich weiter. Natürlich, es war Ostern. Da haben sich dann diverse Kirchenfritzen auf irgendwelche Kanzeln gestellt und irgendwelche heiße Luft von sich gegeben, die selbst beim besten Willen nur noch als Schläge und Tritte unter der Gürtellinie gewertet werden können. Als wir da zum Beispiel hätten laut Sponn, Bischof Kardinal Lehmann warf den Tätern Verrat vor, sein Kollege Zollitsch rügte die langjährige Untätigkeit der Kleriker. Man habe Opfern zu wenig geholfen, aus falsch verstandener Sorge ums Ansehen. Na, ja, das ist nicht wirklich überraschend. Die Meldung hatte ich eigentlich letzten Freitag schon rumschwirren. Aber hey, ich habe sie mir trotzdem nochmal mitgenommen. Weil nämlich am Karfreitag katholische Priester klare Worte hinsichtlich des Missbrauchsskandals gefunden haben. Also der Lehmann, der war wohl mal irgendwie Chef der Bischofskonferenz und ist irgendwie der Einzige, dem ich einigermaßen abnehme, dass das, was er da von sich gibt, tatsächlich irgendwie ein bisschen ernst zu nehmen wäre. Ne, weil Zollitsch, der ist ja, drücken wir es mal vorsichtig aus, bei dem gibt's auch belastendes Material. Na, Mann hat zu wenig getan. Niemand war es gewesen. Ja. Ja, wer hat denn das Fenster nicht geschlossen? Nachdem niemand das Fenster geschlossen hat, hat niemand das Fenster nicht geschlossen. Nee, verdammt, dann hieße das ja, alle hätten das Fenster geschlossen. Na, wer hat das Fenster nicht geschlossen? Ja, niemand hat das Fenster geschlossen. Niemand hat den Leuten geholfen. Niemand. Ja, niemand. Die viel spannendere Frage ist, wer hat die darauf gedrängt, das Zeug alles nochmal ein bisschen zu verdrängen? Na, wer sind die Pfeifen, die da mit juristischen Keulen um sich schlagen, anstatt doch irgendwie einen auf Nächstenliebe zu machen? Wie ihnen ja nun eigentlich von ihrem moralischen Standpunkt aus vorgeschrieben worden sein hätte müssen. Blablub. Aber ja. Also jedenfalls hat Lehmann die Täter kritisiert, sie schwächen und verraten das Evangelium Jesu Christi, der gerade die Kinder in die Mitte stellte. Und es gebe Verrat aber nicht nur in der Kirche, sondern in allen Bereichen des Lebens, von der Treulosigkeit und der Menschenliste zur Wirtschaftskriminalität. Darum sei es nicht zu weit hergeholt, wenn man die Täter schwerer Vergehen benenne. Ich denke dabei nicht nur an diejenigen, die sich an Kindern und Jugendlichen vergangen haben, aber sie gehören dazu. Na, also, ist dann wieder so ein bisschen so, ja, aber das sind ja gar nicht die einzigen. Nee, das sind aber diejenigen, die sich immer am lautesten hinstellen, wenn es darum geht, irgendwie so zu tun, als hätte man Moral. Und wenn Leute sich irgendwo hinstellen und so tun, als hätten sie Moral, dann verlange ich von denen, dass sie bitte schön auch mindestens ihre eigenen Regeln einhalten. Na, so im absoluten Minimalfall. Und Nächstenliebe heißt nicht, dass man mit dem Nächsten dann gleich im Bett landet. dann der Stefan Ackermann, der Missbrauchsbeauftragte der Deutschen Bischofskonferenz, der hat eine Verschärfung der kirchlichen Leitlinien gefordert, was nur dummerweise auch niemandem helfen wird, weil die kirchlichen Leitlinien, die es da jetzt gibt, auf denen sie sich ja immer ausruhen, die drehen sich im Wesentlichen auch darum, wie man denn irgendwie Schaden von der Kirche abwenden kann, haben aber mit irgendwelchen Hilfen für die Opfer nichts zu tun. Von daher können sie sich das auch gleich dahin tun, wo die Sonne nicht hinscheint. Ja, das ist ein bisschen weiter weg. Ups. Hat er sich auch noch zurückhaltend zu der Frage geäußert, ob denn in jedem Fall eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft gehen müsse. Er selbst rate zur Vorsicht, ein Prozess könne zu belastend für die Opfer werden. Wie wär's damit? Lass das die Opfer entscheiden. Voll elektronischer Vogel. Na, lass das doch die Opfer entscheiden, ob die das wollen. Lass doch nicht die Kirchenfritzen entscheiden, ob sie denn nun eine Anzeige aufgeben wollen gegen einen Kollegen oder nicht. Lasst doch bitte schön die einzige Person, die das entscheiden kann, nämlich das Opfer, darüber entscheiden, ob es selbst sich in der Lage sieht, ein Strafverfahren gegen den Täter durchzustehen. Na? Das ist die einzige Person, die das entscheiden können kann. Niemand sonst. Däh. Und dann hat Ackermann auch noch widersprochen, dass die 68er da schuld wären, was ja Walter der Wichser behauptet hatte. Ackermann sagte dagegen, die ans Licht gekommenen Taten reichten bis in die 50er Jahre zurück, was dann irgendwie logischerweise nicht mehr auf die 68er zurückgeführt werden kann, es sei denn, Wichser will irgendwo eine Zeitmaschine gefunden haben. Na? Aber ja, für den Missbrauch an Kindern und Jugendlichen können wir die sexuelle Revolution nicht verantwortlich machen. Verantwortlich sind die Täter, ja. Dann stellt er das Thema seelischer Wunden in den Mittelpunkt seiner Karfreitagspredigt, hilft aber auch noch niemandem. Dann hatte Zollitsch auch noch rumgebrüllt. Am Freitagmorgen Fehler in der katholischen Kirche beim Umgang mit Missbrauchsopfern durch die Enttäuschung über das schmerzliche Versagen der Täter und das falsch verstandene Sorge um das Ansehen der Kirche sei der helfende Blick für die Opfer in der Vergangenheit nicht genügend gegeben gewesen, sagte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz. Das ist eine leidvolle Realität, der wir uns stellen müssen. Nein, auch wieder kein mea culpa, mea maxima culpa. Die sind alle irgendwie nicht in der Lage, persönlich zuzugeben, dass sie übrigens bei dieser Scheiße mitgemacht haben und Minimum ihre dämliche Fresse gehalten haben, selbst bei Fällen, von denen sie gewusst haben. Na, bei Zollitsch gibt's auch irgendwie mindestens einen Fall, von dem er nachweislich gewusst hat. Wo er einfach mal seine dämliche Scheißfresse gehalten hat, bis vor wenigen Wochen. Bis es ihm nachgewiesen werden konnte, dass er von dem Fall wusste. Man hat Fehler gemacht. Nee, nicht man hat Fehler gemacht. Jeder einzelne von den Leuten, die da Fehler gemacht haben, hat Fehler gemacht. Jeder einzelne von den Leuten hat sich jetzt gefälligst vor die Gemeinde zu stellen und um Vergebung zu bitten. Und zwar von jedem einzelnen Opfer. Im absoluten Minimalfall. Wenn die nicht mehr verfügbar sind, von der Gemeinde. Von jeder einzelnen Person. Und wenn irgendjemand von den Opfern, dem Herrn Bischof, dann in die Eingeweide treten will, dann hat der Herr Bischof das hinzunehmen und noch die andere Wange hinzuhalten. Steht, glaube ich, irgendwie sinngemäß so in der Bibel. Na? Und wenn er das nicht tun will, dann kann er sich ja einfach mal aus dem Amt zurückziehen. Wie wäre denn das? Also ich fände die Möglichkeit irgendwie bestechend. Na? Won't happen. Ich weiß. Aber lasst mich doch mal ein bisschen träumen. Habe ich auch am Freitag hier reingeklappt, natürlich. Dann Prüglixer. Prüglixer will pöbeln. Gab es letzte Woche eigentlich auch schon die Meldung. Der Mixer, nichts gewusst haben, wie sich überhaupt nicht mehr erinnern können, weil er hat ja irgendwie, ist schwer mit dem Kopf irgendwo gegen geklatscht. Und hat deswegen sämtliche Erinnerungen verloren. Das steht da so nicht. Ich zitiere einfach mal Telepolis. Angsteinjagen war ein wesentliches und kennzeichnendes Element der katholischen Erziehung, wenn nicht gar der katholischen Kultur in bayerischen Dörfern und Kleinstädten in den 1960er und 1970er Jahren. Wahrscheinlich konnte sich diese Praxis an einigen Orten, die besonders gut gegen Ideen abgeschirmt waren, die von einem ambitionierten Menschenbild ausgehen, noch um einiges länger halten. Die wenigen Angehörigen der besseren Klassen waren gegen diese Kleinmacherei gefeit. Auch hatten die Pfarrer ein feines Gespür für Hierarchien und dazugehörige Grenzen ihrer Macht. Wenn sich nun, wie im Fall des Augsburger Bischofs Mixer, ehemalige Heimkinder an Einschüchterungen und Schläge erinnern, mit denen ihnen ihre katholischen Erzieher und der Herr Pfarrer Pein und Schmerzen einflößten, dann ist das Zeichen einer Befreiung, die sehr lange auf sich hat warten lassen. Ein Tabubruch, der als solcher erstaunlich ist, weil das Tabu selbst gar nicht mehr öffentlich präsent war. Das öffentliche Bewusstsein war schon viel weiter, als sich mit Macht und körperlicher Gewalt von katholischen Hirten auseinanderzusetzen, die eigentlich in die Zeit der Ganghofer-Romane gehören oder als Karikaturen auf 50er-Jahre-Biergläser. Das Schweigen der Kirche zu ihrem Jahrzehnte, jahrhundertelangen Machtausübung durch Angsterzeugung und brachiale Verfügung über die Körper der ihnen Anvertrauten, ist erst seit wenigen Wochen tatsächlich zu einem relevanten Thema mit echter Wirkung geworden. Wo haben wir es dann? Genau, was er dann nämlich gesagt hat, ich bin gerne bereit, mit Männern und Frauen, die in ihrer Jugendzeit im Kinderheim St. Josef in Schrobenhausen gelebt haben, über ihre Erinnerungen, Erlebnisse und Vorwürfe zu sprechen, um zuzuhören und zu erfahren, was sie in ihrer Kindheit belastet hat. Na, so frei nach dem Motto, ja, erzählt mir von euren Ängsten. Der Kerl hat laut eidesstattlichen Aussagen von inzwischen sind es, glaube ich, noch mehr als 6. Inzwischen trauen sich nämlich auch noch mehr Leute zuzugeben, dass der Kerl sie verprügelt hat als Kinder. Der Kerl hat tatsächlich den Arsch zu sagen so, ja, sprecht doch mit mir darüber. Aber ich war es nicht. Niemals hat jemand euch verprügelt. Na? Und da hat dieser Kerl tatsächlich jetzt den Arsch, sich hinzustellen und zu sagen, er sei bereit, mit denen zu reden. Das haben jetzt auch schon, also mindestens die zwei namentlich bekannten Opfer haben gesagt, also der kann er sich sein Angebot dahin stecken, wo die Sonne nicht hinscheint, solange er nicht zugibt, dass er geprügelt hat, sondern uns als Lügner hinstellt, reden wir mit ihm nicht. Eine Einstellung, die ich gut nachvollziehen kann, wirklich. Nach den Erklärungen des Bischofs kann Mixer unmöglich selbst die Ursache für solches Leiden gewesen sein. Da müssen sich die Betroffenen wohl täuschen, denn ich bin zutiefst erschüttert über die Anschuldigungen, die mir gegenüber erhoben werden. Ich versichere nochmals, dass ich zu keiner Zeit gegen Kinder und Jugendliche körperliche Gewalt in irgendeiner Form angewandt habe. Zwei der Opfer, die ihre Vorwürfe mit vollem Namen äußern, sehen nun laut Informationen der Süddeutschen Zeitung, die den ganzen Fall aufgerollt hat, keine Veranlassung mehr, an einem Gespräch mit Mixer teilzunehmen. Ich spreche auf keinen Fall mit jemandem, der mich als Lügner hinstellt. Von Seite der mutmaßlichen Prügelopfer werden Mixers Äußerungen, in denen er seine Sorge um das Wohl und die Zukunft von Kindern, Jugendlichen und Familien betont, als verlogen und unverfroren bezeichnet. Na, der Kerl hat bis heute noch nicht verstanden. Vielleicht sollte ihn mal jemand ein wenig der Inquisition aussetzen. Na, was weiß ich. Scheint ja wohl in der Kirche noch vor gar nicht allzu langer Zeit auch noch gute Tradition gewesen zu sein. Na gut, vielleicht nicht gute, aber auf jeden Fall Tradition. Na, eine Tradition, die man vielleicht auch mal wieder aufleben lassen könnte. Däh. Na, das sind doch kircheninterne Angelegenheiten, die gehen doch den Staat nichts an. So, dann gibt's auch noch Rumbrüll. Wie zum Beispiel den Regensburger Bischof Gerhard Ludwig Müller, der die Messe nutzte, um die Kritiker der Kirche zu denunzieren. Die Hingabe der vielen im Dienst an den Armen, Unterdrückten und den Notleidenden müsse von manchen verdächtigt werden, damit man nicht der Gottvergessenheit und der Selbstverliebtheit gestört werde. Dabei sei in einem materialistischen und darum geist- und gottvergessenen Weltbild ohne Aussicht auf Erlösung in der Liebe des personalen Gottes jede Form uneigennütziger Liebe ein ärgerniserregender Vorwurf, auf den man nur mit Häme zu reagieren wisse. Nein, ich sag da jetzt nichts zu. Also der Kerl, ist der voll dement? Ja, haben sie den irgendwie aus der Geschlossenen rausgelassen? Ja, ich meine, bei Jansen, der hat ja wenigstens noch irgendwie einen Kommissarzettel, mit dem er irgendwie raus kann. Aber was für ein Zettel hat die Pfeife denn da? Und dem Ganzen, dem fast die Krone ins Gesicht geschlagen, hat dann auch noch der päpstliche Hausprediger, Prediger Raniero Cantalamessa, in Anwesenheit des Papstes, der nämlich einen Vergleich der gegenwärtigen Kritik am Vatikan und Papst mit dem Antisemitismus vergleichen hat. Zum Beleg dafür, dass die katholische Kirche Opfer kollektiver Gewalt sei, zitiert er aus einem angeblichen Brief eines jüdischen Freundes, den er so wiedergibt, um den Vorwurf und die peinliche Selbststilisierung nicht explizit sagen zu müssen. Ich verfolge angeekelt den brutalen und konzentrischen Angriff auf die Kirche, den Papst und alle Gläubigen seitens der ganzen Welt. Der Gebrauch von Stereotypen, der Übergang von der persönlichen Verantwortung und Schuld zu einer Kollektivschuld, rufen mir die schändlichsten Aspekte des Antisemitismus in Erinnerung. Dann gibt's auch in Australien Angriffe gegen Atheisten, weil sie so viel Unheil über die Welt gebracht hätten. Von den Missbrauchsfällen in der Kirche sprach er nicht, aber dafür davon, dass die Menschen im letzten Jahrhundert Gottlosigkeit im großen Maßstab ausprobiert hätten. Die Folgen waren verheerend. Faschismus, Stalinismus, Pol Pot, Massenmord und zerbrochene Beziehungen. Also auf die Gefahr hin, dass ich mal wieder Captain Obvious aus dem Gebüsch hole, aber soweit ich informiert bin, haben sich die Nazis sehr wohl an den ganzen christlichen Quatsch angedockt. Und zumindest so getan, als wären sie irgendwie den Katholen einigermaßen hörig. Mag ja sein, dass sie das nicht waren, aber dann belegt das doch bitte. Im Wesentlichen Scherz an der ganzen Geschichte ist also, die Katholen pfeifen, die schlagen und treten jetzt wild um sich. Ja, und jede Kritik an ihnen und oder dem Papst geht ja mal gar nicht wegen weil darum. Ja, und dann fragt man sich auch so, was haben die eigentlich geraucht? Aber okay. Von Samstag habe ich dann hier noch Mixa bietet, Frankfurt am Main. Vorsporn, der Augsburger Bischof Walter Wixer will für die ehemaligen Heimkinder beten, die ihm Misshandlungen und Schläge in seiner Zeit als Schrobenhausener Stadtpfarrer vorgeworfen haben. Zugleich erneuert er in einem Interview der Blöd am Sonntag sein Gesprächsangebot an sie. Er wolle sich gerne mit den Betroffenen zu Gesprächen treffen, um zu erfahren, was ihnen widerfahren sei. Ich werde für sie beten, denn für mich als Seelsorger sind sie Opfer, denen offenbar Unrecht geschehen ist. Als Erzieher und Lehrer der Kirche habe er mit tausenden jungen Schülern, Messdienern und Chorsängern Kontakt gehabt. Mein Credo galt und gilt bis heute. Ich bin gut zu euch. Seid bitte auch gut zu mir, wird Mixer zitiert. Mindestens 6 ehemalige Heiminsassen haben Mixer in seiner Zeit als Stadtpfarrer in Schrobenhausen von 1975 bis 1996 die Anwendung körperlicher Gewalt vorgeworfen. Ein Gesprächsangebot des Bischofs hatten 2 der ehemaligen Heimkinder am Freitag abgelehnt. Mixer sagte dazu: Ich bedauere sehr diese erste Reaktion und hoffe, dass die Personen, die nach den Zeitungsberichten Vorwürfe gegen mich richten, diese Antwort über die Ostertage nochmals überdenken. Meine Einladung zu einem Gespräch bleibt jedenfalls bestehen. Der Welt am Sonntag sagte er dann laut Vorabmeldung: Die früheren Heimkinder könnten sich doch ohnehin bestimmt nicht mehr an ihn erinnern. Angesprochen auf die aktuellen in Zeitungen veröffentlichten Fotos der Personen, sagte er: Ich erinnere mich auch nicht mehr an sie. Na, so frei nach dem Motto: Hey, die haben traumatische Erlebnisse von ihm erfahren und dürfen sich an ihn nicht mehr erinnern können? Ganz im Gegentum, behaupte ich jetzt einfach mal. Na, die werden sich viel zu oft an die dumme Pfeife erinnern. Na, dass er sich da nicht mehr dran erinnert, das glaube ich ihm ja sogar, er ist ja alter Sack. Na, außerdem ist er ja mit Schwung irgendwie gegen die Wand gerannt. Und zwar so oft, bis sein Gehirn entfernt war. Was nicht lange gedauert hat, es war ohnehin nicht besonders groß. Was, ich bin persönlich angreifend? Ach was, das täuscht. Doch nicht dem gegenüber. Der ist doch fast so toll wie ein eiliger Vater. Ja, also im Wesentlichen behauptet er, er kann sich nicht erinnern und deswegen können sich die Opfer bestimmt an ihn auch nicht mehr erinnern. Ist so ein bisschen dünn. Ja, ist irgendwie, hat so ein bisschen was so von Kleinkind. Wenn ich mir die Augen zuhalte, dann kann mich ja auch niemand mehr sehen. Na, wenn ich mich nicht an die erinnern kann, dann können die sich an mich auch nicht erinnern. Ein bisschen dünn. Könnte vielleicht mal irgendwann jemand dem Herrn Wichser nochmal erklären. Okay. So, von Sonntag hätte ich dann den Inquisitionisten. Die Kritik am Umgang der katholischen Kirche mit Missbrauchsfällen hat jetzt auch den Präfekten der Glaubenskongregation im Vatikan, Kardinal William Levada, erreicht. Der Nachfolger Josef Ratzinger ist in diesem Amt. Levada räumte ein, er habe 1994 in seiner damaligen Eigenschaft als Erzbischof von Portland, USA, einen des Kindesmissbrauchs beschuldigten Priester nach einer Auszeit wieder in der Gemeindearbeit eingesetzt. Dem Pfarrer sei allerdings jeder Kontakt mit Kindern und Jugendlichen untersagt worden. Er reagiert damit auf Vorwürfe von Anwältinnen mutmaßlicher Missbrauchsopfer im US-Staat Oregon. Dort soll der Priester Joseph Baccarelli in den 70er Jahren mehrere Jugendliche missbraucht haben. Als Levada 92 von den Vorwürfen erfuhr, suspendierte er den Priestertypen da. Zwei Jahre später setzte er ihn aber als Vikar auf einen Verwaltungsposten ein. Neben dem Verbot, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten, seien ihm Therapie und regelmäßige Berichte an den Erzbischof auferlegt worden. Außerdem wird dem Kerl noch Vorwurf geworfen, der betreffenden Gemeinde mal wieder nichts gesagt zu haben. Und er argumentiert damit, die Vorwürfe wären ja zum Zeitpunkt der Versetzung 20 Jahre alt gewesen und der Mann wäre therapiert gewesen. Nur darf inzwischen einigermaßen bekannt sein, und ich weiß nicht, wie das Anfang der 90er aussah, aber inzwischen darf einigermaßen bekannt sein, dass Pädophilie nicht heilbar ist. Das Einzige, was heilbar ist, ist, wenn denn die Leute richtig therapiert werden, dass sie ihre Vorstellungen nicht ausleben. Nur weiß ich nicht, ob es da so eine Therapie gibt. Aber das ist ja das, was kein Täter werden hier in Deutschland macht. So, dann gab es beim Urbi et Orbi Segen auch nochmal einen Tritt in die Eingeweide aller Opfer. In einem vom Kirchenprotokoll abweichenden Schritt stellte sich der Dekan des Kardinalskollegium Angelo Sodano ausdrücklich hinter den Papst, der wegen des Skandals mehrfach persönlich angegriffen worden war. Eiliger Vater, das Volk Gottes ist mit dir und wird sich nicht von dem unbedeutenden Geschwätz dieser Tage beeinflussen lassen, sagte der Kardinal dem Papst. Sodano lobte Benedikt als unfehlbaren Felsen der heiligen christlichen Kirche und wünschte dem müde wirkenden Kirchenoberhaupt fröhliche Ostern. Der Papst verfolgte die Rede vom Balkon des Petersdoms aus. Ein Baldachin schützte ihn vor dem leichten Regen. Niemals zuvor war eine Ostermesse auf dem Petersplatz mit einer solchen Botschaft an den Papst eröffnet worden. Na, also die Kirchen pfeifen, jubeln sich jetzt auch noch selbst zu. Nein, der Herr Papst ist nicht unfehlbar. Der Herr Papst begeht genau wie jeder andere Mensch auch Fehler. Mal ganz davon abgesehen, dass ja, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, die Unfehlbarkeit offiziell auch nur galt, wenn der Herr Papst in seiner Aufgabe als Kirchenoberhaupt aus der Kanzel spricht. Und nicht für irgendwelche Taten, die er, bevor er zum Kirchenoberhaupt gewählt wurde, begangen hat. Und schon gar nicht, wenn der Kerl kein Blut mehr im Hirn hat, weil er irgendwie sich die ganze Zeit an irgendwelchen Kindern aufgeilt. Was? Wie? Wird persönlich angreifen? Ich? Was? Nee, nein. Ach, täuscht. Na? Hab ich mir am Sonntag reingeklatscht. Ist ein Auszug aus Sponn. So, dann ein bisschen prüfen. Der Diözesanrat will nämlich die Vorwürfe gegen Mixer dann mal irgendwie ein bisschen prüfen. Der Diözesanrat im Bistum Augsburg hat eine klare Aufklärung der Missbrauchsvorwürfe gegen Bischof Walter den Wichser gefordert. Ein Totschweigen oder Vertuschen in diesen Fällen nützt gar nichts, sagte der Vorsitzende des Rates Helmut Mangold der Nachrichtenagentur dpa. Er regte an, die vorliegenden altstattlichen Erklärungen möglicher Opfer zu überprüfen. Der Diözesanrat ist das Gremium der nicht von Priester geführten katholischen Verbände und Organisationen des Bistums und wird damit keinen Einfluss haben. Aber hey, schön, dass sie sich am Dienstag dann auch mal gemeldet haben. Und dann habe ich von Fever noch geklaut gestern. Kurze Durchsage des Bischofs von Teneriffa. Schuld an Kindesmissbrauch in der katholischen Kirche sind die Kinder. Na klar, wer auch sonst? Bernardo Alvarez said that there are 13-year-olds who are wanting to be abused and if you are careless, they will provoke you. So von wegen, es gäbe 13-Jährige, die wollen ja missbraucht werden. Nein, ich sag da jetzt nicht zu. Ich sag da jetzt gar nicht zu. Ich erwähne nicht mal mehr, dass das die Argumentation von Vergewaltigern ist. Ja, was zieht sich das Mädel auch so aufreizend an? Da muss sie doch vergewaltigt werden. Da kann doch der Mann nichts dafür. Das Blut verlässt halt seinen gesamten Schädel. Und dann muss er sich halt an der vergehen. Das geht doch gar nicht anders. Ja, das ist haargenau so eine dämliche Argumentation. Ja, was jetzt auch noch gab, irgendwie in Hessen hat der, ich weiß gar nicht, was für ein Minister ist da, der Hahn rumgekräht von wegen, ja, also Rot-Grün wäre schuld. Wegen, weil, ähnlich sinnvolle Argumentation. So, dann gab es Afghani-Peng. Friendly Fire. Während der Gefechte in Kunduz am Karfreitag sind auch afghanische Soldaten getötet worden. Also es gab am Freitag irgendwie Gefechte in Kunduz. Und da hat es dann bei den Gefechten, die ganz hinterhältig gewesen seien, ist so zumindest die erste Reaktion von Merkel gewesen, da hat es dann drei Bundeswehrsoldaten getötet. Und weil dann die anderen Bundeswehrsoldaten dann irgendwie im Ausnahmezustand waren, nicht mehr klar denken konnten, haben sie dann so ungefähr alles beschossen, was sich bewegt hat. Inklusive, da kamen dann irgendwie afghanische Polizisten, wollten denen helfen und die wurden dann auch mal erstmal beschossen. Weil die wegen eines Stoppsignals nicht stehen geblieben wären. Wurden beschossen und es wurden dann übrigens 5 afghanische Soldaten getötet. Na, in den Meldungen so von wegen, ja schlimm, ganz schlimm, da waren irgendwie immer nur die 3 Bundeswehrpfeifen zu sehen. Von den 5 Afghanen, die dann deren Kollegen umgebracht haben, stand da irgendwie arg wenig. Aber hey, na, Ergebnis der ganzen Veranstaltung ist, wenn man dann mal ganz scharf hinguckt, es ist Krieg. In einem Krieg gibt es natürlich kriegerische Handlungen. Na, also so von wegen hinterhältiger Angriff, nee, das ist Krieg. Das ist ganz stinknormaler Krieg. Ja, das ist Krieg da. Umgangssprachlich, Krieg hat jetzt Gartenzwerg auch zugegeben, könnte man es mal nennen. Mein größtes Problem in der letzten Woche war ja, dass der DPA-Ticker dann irgendwie eine ganze Weile nicht mehr funktioniert hat. Ich mir dann einen neuen DPA-Ticker besorgt habe. So, am Sonntag hat Niebel dann mehr Rückhalt für die Bundeswehr in Afghanistan gefordert. Wegen, weil das heftige Gefecht mit den 3 toten Deutschen zeige, wie gefährlich die Situation ist. Für die Bundeswehrsoldaten sei, sagte Niebel der Blöd am Sonntag. Die Minister hatte nach dem Kampf mit der Truppe in Afghanistan gesprochen. Na, putzigerweise erwähnen die dabei diesen ganzen Geschichten auch nicht mal ansatzweise, dass die Bundeswehrsoldaten bei der Gelegenheit dann ja auch gleich nochmal 5 Afghanen umgebracht haben. Aber hey, das ist ja auch keine Meldung wert. Na, das ist so überhaupt keine Meldung wert. Ja, und zugeben, dass ein Krieg ist, geht auch nicht, wegen, weil da wird er schon bestimmt Gründe für haben. So, dann hat der Ex-Generalinspekteur der Regierung Ignoranz vorgeworfen. Nämlich Harald Kugyat, der hat die Bundesregierung nach dem jüngsten Angriff auf Bundeswehrsoldaten in Afghanistan scharf kritisiert. Aus dem folgenden schweren Luftangriff im September nahe Kunduz seien nicht die nötigen Lehren gezogen worden, sagte er der Welt am Sonntag. Die Soldaten seien nach wie vor nicht mit modernen Aufklärungssystemen, Blafasel und so weiter. Also frei nach dem Motto, let's throw Technik at it. Weil wenn wir ganz viel technisches Spielzeug da drauf werfen, dann wird das alles schon besser. Wird es nicht, das ist Krieg. Da kannst du nicht einfach mehr Technik drauf werfen, also kannst du schon, aber es hilft dann auch nicht. Da musst du dann auch irgendwie anfangen, dein Hirn zu benutzen. Etwas, was in der Bundesregierung nur selten guten Zwerg, umgangssprachlich Krieg. Kunduz, die Familien der 3 in Afghanistan getöteten Bundeswehrsoldaten können ihre Angehörigen begraben. Ein Regierungs-Airbus hat die Leichname am Abend nach Deutschland gebracht. Die 3 Männer waren Blafasel und so weiter. Umgangssprachlich könne man von Krieg in Afghanistan reden, meint Verteidigungsminister Karl Wilhelm zu Wilhelm. Na, aber auch nur umgangssprachlich. Na, weil Krieg. Kriegerische Handlungen gibt es laut Grundgesetz nicht. Die Bundesrepublik beteiligt sich nicht am Krieg. In dem Grundgesetz gibt es nur den Verteidigungsfall. Und um den zu erklären, da müsste man irgendwie darlegen, warum denn bitteschön kriegerische Handlungen in Afghanistan einen Verteidigungsfall ausmachen sollen. Na, wo wird denn bitteschön die Bundesrepublik am Hindukusch verteidigt? Das müsste dann schon mal jemand irgendwie ein wenig ausführlicher darlegen als das ist so. Wie es ja, war das Struck? Auf jeden Fall irgend so eine Pfeife mal irgendwann dargelegt hat. Oder eben auch gerade nicht dargelegt hat. So. In Österreich wird übrigens dann nicht mehr elektronisch gewählt. Die Wissenschaftsministerin Beatrix Karl, ÖVP, hat dann die E-Voting-Geschichten gestoppt. Scherz an der ganzen Geschichte war, da ging es um Studentenvertretung, die elektronisch gewählt werden sollte. Und das hat so überhaupt nicht funktioniert. Hatte ich vor einiger Zeit schon mal die Geschichte, aber inzwischen ist dann auch in den Führungsriegen klar geworden, dass das übrigens eine dumme Idee war. Das fällt mir dann nur ein Ach. So, dann habe ich mir am Samstag die Netzpartei, die SPD Rheinland-Pfalz, unter dem Problembecke bezeichnet sich allen Ernstes immer noch als Netzpartei, weil, wo haben wir es denn? Eine entstehende Netzgesellschaft braucht eine eigenständige Netzpolitik. Die SPD positioniert sich klar als Netzpartei. Wir treten in den Dialog mit der Netzgemeinde und diskutieren, wie sich die digitale Welt von morgen vorstellt und welche Brennpunkte es beim Thema Internet gibt. Ja, wie wäre es denn zum Beispiel damit, dass es also eine gewisse Partei damals in der Bundesregierung gab, die eine Internetzensur einführen wollte und die tatsächlich immer noch die verantwortlichen Personen nicht rausgeworfen hat, die sogar die Eier hat, die verantwortliche Person, Herrn Dörrmann, in eine Enquete-Kommission zum Thema Internets zu schicken. Na, wie wär's denn mal damit? Bevor der da nicht entfernt ist, braucht die SPD doch gar nicht erst wiederkommen, mal ganz davon abgesehen, dass mit dem Jugendmedienschutzstaatsvertrag ausgerechnet ein Herr Problembeck sich auch nicht gerade mit rumbekleckert hat. Ja, aber hey, das ignorieren wir einfach mal. Scheiße, habe ich hier noch viel. Gut, fangen wir mal vorne an. Mittelschwaf, Zeitung, Unionsmittelstandsvereinigung kritisiert Regierung, weil das würde nämlich den Wahlerfolg von Rüttgers gefährden, was dann irgendwie die Frage aufwirft, was für eine Mittelschwaf-Vereinigung soll das eigentlich sein und welches Interesse haben die eigentlich an Rüttgers? Also von wegen, der wäre der Arbeitnehmervertreter, das kann ja dann irgendwie nicht sein. Wenn dann irgendwelche Arbeitgebervereine den haben wollen, dann ist er nicht besonders der alleinige Experte von den Arbeitnehmern. Das geht dann irgendwo nicht. Habe ich mir am Montag reingeklatscht. Aigner hat dann gedroht, die hat nämlich einen offenen Brief in Richtung Fatzeburg geschickt. So frei nach dem Motto, ja, was ihr da machen wollt, so von wegen Daten einfach mal so rausgeben, auch ohne ausdrückliches Einverständnis, das ist ganz doll böse. Hört damit auf, sonst, ne, or else, Punkt, Punkt, Punkt. Und sie droht damit, ja, also wenn ihr das nicht aufhört, dann lösche ich meinen Facebook-Account. Ich bin mir ziemlich sicher, der Herr Zuckerberg wird sich vor Angst in seine Unterwäsche geschmutzt haben. Hust. Aber hey. Dann gibt's eine Elena-Aufweichung. Das Bundeswirtschaftsministerium, das will Elena ein bisschen neu regeln, weil nämlich kleine und mittlere Unternehmen vollständig von der Meldepflicht befreien will. Was allerdings auch irgendwie wieder nur so, ja, das ist Hilfe für die Wirtschaft. Das ist noch nicht mal mehr Hilfe für die Arbeitnehmer, ne? Und was ist denn mit, was ist, wenn ein Arbeitnehmer aus einem kleinen und mittleren Unternehmen dann eine von den 10 Bescheinigungen, die es da irgendwie gibt, braucht? Da muss er ja doch wieder zu seinem Arbeitgeber gehen, da ist doch die ganze Bürokratie wieder da, das ist doch schlimm, Ausrufezeichen. Na, also zugleich die offizielle Begründung, warum Elena eigentlich eingeführt wurde. Na, also so ein bisschen unglaubwürdig, der ganze Verein. Aber hey, habe ich mir am Montag reingeklatscht. Dann Rösler macht sich lächerlich. Der will nämlich den Numerus Clausus beim Medizinstudium abschaffen, weil es ja einen Ärztemangel gäbe. Dummerweise ist der Scherz am Numerus Clausus, dass er nicht eingeführt wurde, um weniger Ärzte rauszubekommen, sondern dass es einfach nur eine begrenzte Anzahl Studienplätze gibt und man einfach also nur eine begrenzte Anzahl Studenten jedes Semester ins Studium schicken kann. Na, den Numerus Clausus einfach nur abzuschaffen, wird nicht dafür sorgen, dass auch nur ein einziger Student mehr rauskommt, sondern man müsste erstmal Geld in die Hand nehmen, mehr Studienplätze produzieren. Und dann kann man den Numerus Clausus ganz von alleine runterdrehen. Das funktioniert aber eben nicht ganz so von alleine. Ja, ich meine, man kann natürlich am falschen Ende anfassen und erstmal den Numerus Clausus abschaffen, dann sitzen da ganz viele Studenten. Dadurch wird das Studium nicht mal ansatzweise besser, eher im Gegenteil. Aber hey, dann hat die christlich zensierende Union auch gesagt, ja, das findet sie toll. Also Rösler geht es im Wesentlichen darum, dass es irgendwie auf dem Land größere Gebiete gibt, wo es halt viel zu wenig Ärzte gibt. Na, und wenn es dann mehr Ärzte gäbe, dann würden die ja bestimmt alle auch aufs Land ziehen, weil man auf dem Land ja auch überhaupt nichts verdienen kann. Aber hey, wir tun so, als hätten wir hier wirtschaftliche Verhältnisse. Aber auf der anderen Seite ignorieren wir dann einfach, dass Ärzte kein Interesse daran haben müssen, in Gebieten tätig zu sein, wo sie halt einfach kein Geld verdienen können. Ja, und jetzt, also die christlich zensierende Union ist also dafür. Dann hatte ich aus der Wirtschaftswoche laut Nachdenkseiten rausgeflöht. Jahrelang hat nämlich Deutschland Zinsmeldungen liegen lassen. Also Bundesbürger, die im Ausland Zinseinnahmen haben, da gab es irgendwie eine Regelung, oder gibt es eine Regelung, dass dann die ausländischen Banken das regelmäßig in Richtung Deutschland melden müssen. Diese Meldungen wurden nur dummerweise einfach mal liegen gelassen. Nur so, frei nach dem Motto, braucht man ja nicht auswerten. Na, warum, würde mich mal bei Gelegenheit interessieren, aber auf der anderen Seite dann irgendwie mit Steuer-CDs rumhantieren. Na, so ein bisschen lächerlich, der ganze Verein. Aber hey. So, dann hätten wir hier noch eine Rösler-Aktionen-Debatte um Rösler-Vorschlag für Landarztquote. Jetzt will er nämlich eine Quote. So frei nach dem Motto, dass so und so viel Prozent der Studienanfänger nur dann ein Studium anfangen dürfen, wenn sie denn auch brav versprechen, dass sie danach irgendwo aufs Land gehen. Auch das wird noch nicht wirklich dolle helfen, aber es ist immerhin schon mal ein etwas besserer Ansatz, als einfach zu sagen, der Numerus Clausus müsse weg. Dann Geld würde nicht reichen. Für Rösler löst Geld allein das Ärztemangelproblem nicht. Bundesgesundheitsminister Philipp Rösler hat sein Maßnahmenpaket für eine bessere medizinische Versorgung auf dem Land verteidigt. Die Menschen beurteilen eine gute Gesundheitspolitik vor allem danach, wo sie einen Arzt finden und wie lange sie auf einen Termin warten müssen, sagte Rösler im ZDF-Morgenmagazin. Geld allein werde das Problem nicht lösen, betonte Rösler mit Blick auf eine mögliche bessere Bezahlung von Ärzten auf dem Land. Entscheidend sei ein Bündel von Maßnahmen. Wo sich mir dann spontan die Frage aufdränge, nämlich Details. So ist das ein bisschen dünn. So, dann auch am Mittwoch. Merkel nennt jetzt den Afghanistan-Einsatz nämlich auch Krieg. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel spricht von der Afghanistan-Mission der Bundeswehr als Kriegseinsatz. Damit teilt sie die Einschätzung ihres Verteidigungsministers Karl Theodor Wilhelm Gartenzwerg. Das umgangssprachlich so zu bezeichnen, Gartenzwerg hatte die neue Einstufung am Sonntag nach den blutigen Gefechten von Kunduz vorgenommen. Na, dann sollte sie bitte schön auch noch eine Kriegserklärung in Richtung Afghanistan schicken. Na, wenn sich Deutschland in einem Kriegseinsatz befindet, dann hätte ja wohl mal irgendwo eine Kriegserklärung stattfinden müssen. Eine Kriegserklärung wäre aber im Wesentlichen ein Angriffskrieg. Ein Angriffskrieg ist, soweit ich informiert bin, sowas von verboten. Das geht mal gar nicht. Die Bundesrepublik darf keinen Krieg erklären. Na, darf nicht. Das ist alles so Nachklapp von Hitler gewesen. Na, da haben die Alliierten damals sich große Mühe gegeben, dass Deutschland niemals wieder einen Krieg anfangen kann. Jetzt sitzt Deutschland mitten in einem Krieg, hat den zwar eigentlich nicht angefangen, aber es ist ein Krieg, was dann irgendwie die Frage aufwirft, mit welcher Begründung wurde der doch gleich angefangen? Ach so, das sei ja ein Antiterroreinsatz. Ja, nee, ist klar. Na, also so irgendwas funktioniert da nicht. Dann gibt's eine lustige neue Reiseveranstaltung. Westerwelle und Niebel reisen nämlich nach Afrika und haben wahrscheinlich irgendwie Unmengen an Wirtschaftspfeifen dabei. Und ach, einen machen wir noch. Praxisgründung. Rösler will Praxisgründung für Ärzte erleichtern. Hat der Financial Times gesagt, künftig solle sich der Bedarf an niedergelassenen Ärzten in einem Bezirk nicht mehr zwingend aus den Stadt- und Landkreisgrenzen ausrichten, sondern flexibel errechnet werden können. Bla, Fasel, heiße Luft. So, und dann, so viel haben wir gar nicht, dann werfen wir einen fixen Blick in die Musikecke, wo sich Robin Gray mit dem, steht hier nicht, Titel aus dem Album Only the Missile versteckt. Der trägt den Namen Women, ist 3 Minuten 22 lang, zu finden bei jamendo.com. Gefolgt von Axel E. Fischer aus Breitband vom 27.03. zum Thema Abgeordnetenwatsch und warum er sich da eigentlich nicht beteiligt. So, und dann sage ich einfach mal, Ich überziehe und zwar heftig. Dann sage ich einfach mal danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen und was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hören zu können. Jetzt ist der Himmel übrigens einigermaßen sehr blau. Und viel Spaß mit der Musik und dem Axel E. Rumblub. Und bis zum nächsten Mal, wenn er nichts dazwischen kommt.
On my women mind, all the women time. Women fucking, women hell. Think about women something else, like the women work I need to women do. All my women family who need my women support, right women now. All the women dirt that's gathering women up there on the shelf. But it's not that women, simple women, no. Money mind, all of the money time. Money fucking, money hell. Think about money something else, like the money work I need to money to. All my money family who need my money support, right money now. All the money dirt that's gathering money up there on the shelf. But it's not that money, simple money, no. It's money, women, women, money, 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 women, women, women on my mind. It's money, women, women, money, 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 women, women, women all the time. And it's money, women, women, money, 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 women, women, women on my mind. Can't get money, women, women, money out of my head.
L'atto peccaminoso consiste generalmente nel superare, anche involontariamente, i limiti posti dalla sfera delle cose sacre e quella delle cose profane. Più che riprovevole moralmente, il peccato è considerato pericoloso perché può attirare sul peccatore e su tutta la comunità la maledizione della divinità offesa. E perciò richiede una qualche sorta di espiazione affinché l'equilibrio turbato sia ristabilito.
Wir hatten ja gerade schon mal das Thema Partizipation, Teilhabe, Digital Divide, also digitale Spaltung. Nun gibt es ja schon seit längerer Zeit Projekte außerhalb des Bundestages, wo Bürger die Chance haben, sich an Abgeordnete zu wenden. Abgeordnetenwatch.de ist so ein Beispiel. Was halten Sie von dieser Plattform? Ich habe da mal nachgesehen. Es sind ja 3 Fragen an Sie gerichtet worden oder 5 Fragen, glaube ich sogar. Und Sie haben 2-mal mit einer Standard-E-Mail geantwortet, während andere Kollegen ja teilweise 40, 50, 100 Antworten in persönlicher Art und Weise da formulieren. Ist das ein Angebot, das Sie interessiert oder halten Sie das für nicht adäquat?
Bürger, die mit mir in Kontakt treten wollen, können das seit vielen Jahren über elektronische Medien, über meine Internetseite, über E-Mails oder auch telefonisch oder per Brief. Und ich gehe davon aus, dass man, wenn Anfragen kommen, auch weiß, mit wem man es da zu tun hat. Und das ist über abgeordnetenwatch.de nicht ganz so einfach. Deshalb habe ich mich bisher in dieser Sache so verhalten, dass ich den Bürgern, die sich an mich wenden, die Möglichkeit gebe, sich direkt an mich zu wenden.
Das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Der Wert ist ja bei Abgeordnetenwatch, dass diese Kommunikation transparent und nachvollziehbar für Dritte stattfindet, eine Art Forum eben. Und viele Ihrer Abgeordnetenkollegen nehmen das ja wahr. Ist das Leichtfertigkeit oder wie schätzen Sie das ein?
Ja, ich glaube, dass es jeder seinen eigenen Arbeitsstil hat und das ist auch gut so. Denn man kann immer auch hier in der Rückschau bewerten, ob es dann von Erfolg gekrönt war oder weniger von Erfolg gekrönt war. Ich habe mich dazu entschieden, das ähnlich zu machen, wie auch Wolfgang Schäuble das gemacht hat, weil es bisher keinerlei Probleme im Wahlkreis oder sonstiger Art gab, dass Menschen, die mich angeschrieben haben, keine Antwort bekommen haben. Und für mich ist dann doch schon wichtig, mit wem ich es da zu tun habe. Und das ist halt auf einem anderen Weg deutlich einfacher zu überprüfen als über so ein Online-Forum.